Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen.
Liebe Kollegen, vielleicht seid ihr schon mitten in den Sommerferien. Vielleicht habt ihr aber schon mit der Vorbereitung fürs kommende Schuljahr begonnen. Und sehr wahrscheinlich haben viele von euch schon bei Pinterest oder Instagram mal geschaut und Ideen gesammelt. Diese Folge richtet sich hauptsächlich an Kollegen, die möglicherweise eine erste Klasse übernehmen oder vielleicht das erste Mal überhaupt eine Klasse bekommen. Viele werden aber dieses Gefühl schon kennen, man möchte den Start perfekt gestalten.
Und ich glaube, hier wird es spannend bei der Folge, denn ich kann mich noch an eine Jessica vor ein paar Jahren erinnern, die sehr viel Wert auf den Klassenraum, auf Materialien, auf die erste Unterrichtswoche und viele andere Dinge gelegt hat. Und ich glaube, mit der Zeit hast du da einen Schwenk gemacht und legst mittlerweile auf Dinge Wert, an die man vielleicht gar nicht am Anfang so denkt. Und gerade die Lehrer, die momentan mehr Zeit beim Laminieren als im Garten verbringen, für die ist das vielleicht genau die richtige Folge zur richtigen Zeit.
Ich glaube, wir sprechen viel zu selten über das, was den Unterricht im November trägt. Also über das, was darüber entscheidet, ob Kinder selbstständig arbeiten, ob Unterricht ruhig wird, ob wir ständig organisieren müssen oder wirklich unterrichten können. Und genau darüber möchte ich heute eigentlich sprechen. Also nicht über Bastelideen oder Türdeko und auch nicht über den ersten Buchstaben und dessen Einführung, also sondern wirklich über das, was kaum jemand fotografiert. Also was man nicht irgendwie bei Pinterest und Instagram sehen kann. Und das trotzdem vielleicht viel wichtiger ist als alles andere.
Jessica, darf ich dir da gleich widersprechen?
Ging flott.
Ja, weil ich glaube, dass jetzt viele genau das denken, was ich denke. Also ich bin ja kein Lehrer. Wenn ich im August durch Instagram scrolle, sehe ich wunderschöne Klassenräume, tolle Namensschilder, liebevoll gestaltete Tische, Kennenlernspiele, erste Arbeitsblätter. Und ganz ehrlich, ich denke, ach wie schön, genauso muss ein Schulstart aussehen. Also warum sagst du, dass das vielleicht gar nicht das Wichtigste ist?
Na, weil Instagram eigentlich nur einen Moment zeigt. Also Schule besteht aber aus Alltag. Und Alltag sieht einfach selten aus wie ein perfektes Foto. Niemand postet zum Beispiel ein Reel darüber, dass die Klasse heute 20 Minuten geübt hat, wie man vielleicht ein Heft irgendwie zurückbringt. Niemand zeigt, dass wir 5-mal hintereinander geübt haben, wie wir in den Sitzkreis gehen. Niemand filmt, wie Kinder lernen, sich Hilfe zu holen, ohne quer durch den Raum zu rufen. Und trotzdem sind genau das die Dinge, die mein Unterricht im Oktober tragen werden. Also oder im November oder im Februar und eigentlich das ganze Jahr über.
Ja, verstehe ich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine erste Klasse hätte, würde ich doch möglichst schnell anfangen wollen, die Buchstaben einzuführen, die Zahlen zu lernen, mit Unterricht. Also nicht mit Klebestiften, Heften oder dem Gang in den Kreis.
Ja, und genau das hätte ich vor 10 Jahren wahrscheinlich auch so gesagt. Und ich glaube, darin liegt unser größter Denkfehler tatsächlich als Lehrkraft.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Na, früher habe ich mich gefragt, welchen Buchstaben führe ich denn in der ersten Woche ein? Das war für mich irgendwie ganz wichtig. Heute frage ich etwas ganz anderes. Ich stelle mir die Frage, was sollen Kinder nach der ersten Woche eigentlich können? Und damit meine ich ausdrücklich nicht, welchen Buchstaben sie kennen. Also können sie morgen selbstständig arbeiten? Können sie ihren Arbeitsplatz vorbereiten? Können sie Materialien holen, ohne dass 20 Kinder gleichzeitig aufspringen? Können sie sich Hilfe organisieren? Können sie gemeinsam lernen? Können sie ihren Arbeitsplatz wieder aufräumen? Können sie nachdenken, bevor sie sofort zu mir kommen? Das sind die Fragen, die relevant sind. Das ist das, worauf es ankommt. Und das trägt mein Unterricht dann im Laufe des Jahres.
Okay, das ist interessant. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, Welchen Buchstaben habt ihr geschafft?
Ja, genau deswegen sprechen wir heute drüber. Also ich hätte früher wahrscheinlich genauso geantwortet. Ich wäre sogar stolz gewesen, wirklich. Und ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, oh, wir haben mit dem M angefangen. Ich habe früher Fachlichkeit über alles gestellt. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag Fachlichkeit immer noch. Und ich habe so früh wie möglich damit angefangen. Und verstehe mich nicht falsch, die Kinder wollen ab Tag 1 wirklich Schule erleben und es soll sich nach Schule wirklich anfühlen. Aber es muss kein Buchstaben gleich eingeführt werden. Also heute freue ich mich über was ganz anderes zum Beispiel. Wenn ich nach ein paar Tagen im Klassenraum stehe, die Kinder kommen rein, ihre Jacke können sie selbstständig aufhängen, sie können den Ranzen an den richtigen Platz stellen, sie können selbstständig mit den Morgenaufgaben beginnen und ich muss fast nichts sagen. Dann denke ich auch nicht, oh, was für brave Kinder habe ich da, sondern ich denke, das haben wir gemeinsam wirklich gut gelernt und nicht, ich habe die ruhige Klasse bekommen, sondern wir haben diese Selbstständigkeit gemeinsam aufgebaut. Und genau deswegen sage ich auch, Kinder lernen nicht zuerst lesen, schreiben oder rechnen, sondern Kinder lernen zuerst Schule, zuerst das System Schule.
Ich denke, das musst du jetzt erklären. Denn ich glaube, damit hast du gerade ziemlich viele Fragezeichen produziert.
Ja, das hoffe ich auch tatsächlich, denn genau dort möchte ich heute anfangen. Also nicht bei Buchstaben, nicht bei Zahleneinführungen, sondern bei einer Frage, die meinen Unterricht komplett verändert hat. Nämlich, was müssen Kinder eigentlich lernen, bevor Unterricht überhaupt funktionieren kann? Ja, und das geschieht tatsächlich dann in der Methodenwoche und ich möchte gern damit aufräumen, und sagen einfach, wir legen den Fokus einfach falsch. Also viele Kollegen legen wirklich den Fokus auf Schönheit und Gestaltung und alles Äußerliche irgendwie ist deutlich wichtiger als tatsächlich das Innenleben des Unterrichts. Und das muss sich ändern, damit wir keine Klassen haben, die nach 3 Wochen Unterricht einfach mal kippen.
Bevor wir über die Methodenwoche jetzt sprechen, würde ich dich gerne noch etwas Persönliches fragen.
Okay.
Du wirkst heute recht entspannt. Wenn ich zurückdenke, als du deine allererste Klasse eingeschult hattest, da sah das ja noch ganz anders aus. Also wir haben unsere Ferien danach ausgerichtet, was du zu tun hast, wie du vorbereitest. Heute habe ich immer das Gefühl, du weißt genau, worauf es ankommt. Also du freust dich auf die neue Klasse, ist zu Hause ein großes Thema, wobei Schule grundsätzlich bei uns, glaube ich, ein großes Thema ist. Aber die Vorbereitung stresst dich nicht mehr so. Und ich würde sagen, das war nicht immer so.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich erinnere mich auch noch an meine allererste Klasse. Und das war eine gemischte Klasse, Klasse 1 und 2, also ähnlich, wie ich nächstes Jahr haben werde. Und ich war zu meinen unglaublich stolz, so schnell eine erste Klasse bekommen zu haben. Ich war aber auch unglaublich nervös, also so richtig nervös. Der Klassenraum war fertig, es war alles vorbereitet. Ich hatte wochenlang laminiert, ausgeschnitten, beschriftet, etikettiert. Also ich wusste genau, welchen Buchstaben wir wann einführen. Ich hatte Geschichten ausgesucht, Spiele vorbereitet. Eigentlich hatte ich auf alles eine Antwort, außer auf eine Frage.
Welche Frage war das?
Wie lernen Kinder eigentlich, Schulkind zu sein? Diese Frage habe ich mir damals in meiner Vorbereitung überhaupt nicht gestellt.
Wann kam dann die Frage zum ersten Mal auf?
Ja, spätestens am 3. Schultag, glaube ich. Also ich weiß noch ziemlich genau, ich bin nach Hause gefahren, ich saß im Auto und ich war völlig fertig. Nicht, weil die Kinder schwierig waren, auch nicht irgendwie, weil was Schlimmes passiert ist, sondern weil ich den ganzen Vormittag eigentlich nur organisiert habe. Paul, die Jacke, Ilias, dein Ranzen, Marie, bitte hinsetzen. Also das war nicht alle gleichzeitig, bitte holt das Heft. Das war, irgendwann dachte ich im Auto, okay, wann habe ich heute eigentlich unterrichtet?
Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, genau das ist Unterricht.
Ja, das dachte ich damals auch. Also heute sehe ich aber das völlig anders. Heute weiß ich, ich habe damals einfach nur organisiert. Aber das ist ja kein Unterricht.
Okay, Moment, jetzt musst du mir mal helfen. Was ist dann der Unterschied?
Na, Organisation bedeutet, dass ich Probleme löse. Und Unterricht bedeutet, Kinder lernen, Probleme selbst zu lösen. Das klingt ziemlich ähnlich, ist aber völlig anders. Also ich erzähle dir mal eine Situation zum Beispiel. Also Marie hebt die Hand, Jessica in der Schule, damals waren wir per Du. Ich finde mein Radiergummi nicht. Ich gehe hin, ich suche mit, ich helfe, ich finde, ich gehe zurück. 2 Sekunden später kommt Paul um die Ecke. Paul hat seinen Bleistift kaputt gemacht. Ich gehe wieder hin, hole den Anspitzer, komme zurück, die nächste Anfrage. Und dann plötzlich merkt man einfach, okay, dass ich den ganzen Vormittag durch den Klassenraum laufe, nicht weil die Aufgaben schwierig waren, die die Kinder irgendwie nicht selbst lösen konnten, sondern weil ich die einzige Lösung für jedes kleine Problem geworden bin.
Okay, also das klingt ein bisschen, als wärst du eine Mischung aus Lehrerin, Hausmeisterin, Fundbüro und technischem
Support. Ja, aber ja, so hat sich das angefühlt tatsächlich. Und weißt du, das Verrückte war, ich dachte, ich wäre einfach besonders hilfsbereit und geduldig. Und heute glaube ich, ich habe einfach den Kindern viel zu oft geholfen und es denen und mir damit auch wirklich schwer gemacht.
Jetzt muss ich aber mal dagegen halten. Ich nehme mal die andere Position an und ich würde eigentlich sagen, helfen ist doch eigentlich dein Job. Also wenn ein Kind fragt, dann hilfst du. Also wo ist das Problem?
Natürlich hilft man, natürlich helfe ich, aber die entscheidende Frage ist, wann? Wenn ich jedes Problem löse, lernen die Kinder vor allem eins, ich muss nur Frau Dieter fragen. Wenn ich stattdessen frage, was könntest du zuerst selbst versuchen? Oder wer könnte dir helfen? Oder wo könntest du nachschauen? Dann passiert was völlig anderes. Die Kinder beginnen dann nachzudenken tatsächlich. Und genau das ist doch unser Ziel. Also nicht, dass die Kinder möglichst schnell eine Antwort bekommen, sondern dass sie wirklich lernen, ja, selbst Antworten zu finden.
Ich stelle mir gerade vor, wie viele Kilometer du damals gelaufen sein musst.
Eine Smartwatch gab es damals nicht, aber wenn ich die gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon vor der Frühstückspause bei meinen 10.000 Schritten gewesen.
Okay.
Und ja, eigentlich ist es ziemlich traurig. Ich dachte wirklich damals, das gehört eben dazu. Und heute weiß ich, dass ganz viele dieser Wege eigentlich Unterricht hätten sein können. Nicht, weil Kinder plötzlich alles alleine können, sondern wirklich, weil ich ihnen gezeigt hätte, wie sie selbstständig werden.
Jessica, ich habe gerade das Gefühl, dass wir noch gar nicht über die Methodenwoche sprechen. Eigentlich sprechen wir über eine Art Denkfehler.
Ja, da hast du recht. Also wir glauben oft, Kinder müssen sich an Schule gewöhnen. Und ich glaube, eigentlich ist es anders. Kinder müssen Schule lernen.
Okay, da will ich nochmal auf die Aussage zurückkommen, weil die halte ich, glaube ich, für wichtig. Also du sagst, Kinder lernen zuerst die Schule. Das klingt erstmal gut, aber ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, warum du auf diesen Satz gekommen bist. Gab es einen Moment, an dem du das plötzlich verstanden hast, oder ist es einfach, was man so aus den Jahren raus entwickelt?
Nee, es gab tatsächlich keinen einzigen Moment. Es war eher eine Beobachtung, die sich ja jedes Jahr wiederholt hat. Und irgendwann konnte ich sie nicht mehr einfach nur ignorieren.
Okay, aber sei mal konkreter. Welche Beobachtung?
Na, dass erste Klassen erstaunlich oft gleich starten. Also die erste Woche läuft meistens richtig gut. Auch die zweite Woche ist häufig noch entspannt. Die Kinder kommen herein, setzen sich hin, die hören aufmerksam zu, melden sich, freuen sich auf alles, was Schule irgendwie mit sich bringt. Und viele Kollegen fahren dann nach Hause und denken, ach, das läuft ja besser als erwartet.
Ja, also das klingt erstmal nach einem gelungenen Schulstart.
Ja, und genau deshalb wird es dann auch interessant, denn ungefähr in der dritten Woche, vielleicht auch in der vierten, verändert sich das plötzlich. Nicht bei jeder Klasse exakt am gleichen Tag, aber erstaunlich oft ungefähr dann. Plötzlich wird mehr gerufen, mehr vergessen, mehr aufgestanden, Übergänge dauern länger, Material liegt überall, Partnerarbeit wird lauter. Und viele Lehrkräfte sagen dann einen Satz, den ich in den letzten Jahren auch unglaublich oft gehört habe.
Okay, welcher Satz ist das?
Jetzt zeigt die Klasse ihr wahres Gesicht.
Okay.
Ja, ich glaube, der Satz stimmt eigentlich nicht.
Warum? Also ich finde, es klingt erstmal logisch. Am Anfang sind die Kinder vielleicht vorsichtig, das ist so eine neue Situation, neue Umgebung, man ist schüchtern. Und ja, wenn man sich an alles gewöhnt hat, an die Kameraden, an die Schule, an die Lehrkraft, dann ist man vielleicht nicht mehr so, ja, so zurückhaltend und schüchtern und lässt sich halt eben mehr gehen.
Das dachte ich früher auch. Aber irgendwann habe ich angefangen, nicht nur meine Klasse irgendwie zu beobachten, sondern auch die Klassen von anderen Kollegen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Dieses Muster gibt es erstaunlich häufig, unabhängig von Lehrkräften, unabhängig von der Schule, unabhängig davon, wirklich, ob die Klasse eher ruhig oder lebhaft ist.
Okay, also du sagst, dass so wie die Klassen sich verhalten, dieses Muster ist kein Zufall.
Nö, ich glaube, dass wir hier wirklich ein typisches Phänomen der ersten Schulwochen beobachten. Und genau deswegen lohnt es sich wirklich, sich die Frage zu stellen, warum passiert das eigentlich? Denn wenn etwas immer wieder auftritt, ist es selten Pech, dann steckt meistens ein Muster einfach dahinter.
Okay, aber was ist dieses Muster?
Bevor ich antworte, möchte ich dir gerne eine Gegenfrage stellen. Was glaubst du, warum die ersten beiden Wochen oft so ruhig sind?
Naja, also ich habe es, glaube ich, gerade eben schon mal versucht, so ein bisschen zu umschreiben. Also es ist erstmal alles neu für die Kinder. Die Kinder kennen die Schule ja noch nicht, teilweise die Lehrkraft nicht, die anderen Kinder. Ich würde sagen, die sind am Anfang aufgeregt, geben sich besonders Mühe und sind ja vielleicht auch erstmal zurückhaltender, als ja, sie es normalerweise wären.
Ja, weil alles neu ist. Neuheit hat einen enormen Einfluss auf unser Verhalten. Also, und das nicht nur bei Kindern. Wenn du, schau mal bei Erwachsenen zum Beispiel, wenn du morgen deinen ersten Arbeitstag in einer neuen Firma hättest, würdest du wahrscheinlich auch erst einmal beobachten. Du würdest zuhören, du würdest versuchen herauszufinden, wie die Abläufe laufen, wer entscheidet, wer was von dir, was erwartet, was wird erwartet.
Na gut, das stimmt. Also ich würde bestimmt nicht am ersten Tag irgendwie sagen, das machen wir bei uns aber ganz anders und ja, jetzt wird alles umgedreht.
Eben. Und genau das machen Erstklässler ja auch. Sie beobachten, sie orientieren sich, sie passen sich an. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Neuheit ersetzt keine Routinen. Am Anfang trägt die neue Situation. Und dann irgendwann, sobald sie vertrauter wird, beginnen dann die Kinder etwas völlig Normales. Sie überprüfen, wie diese neue Welt funktioniert. Sie fragen sich, muss ich wirklich sofort reagieren, wenn Frau Deter das Signal gibt? Was mache ich eigentlich, wenn ich fertig bin? Kann ich einfach aufstehen? Wie bekomme ich Hilfe? Was passiert, wenn ich etwas vergesse? Das sind keine Provokationen, das sind Orientierungsfragen.
Okay, Moment. Das finde ich spannend. Also du sagst, Kinder testen gar nicht in erster Linie ihre Grenzen, wie man es ja gerne sagt, oh, der testet seine Grenzen, sondern sie versuchen, das System Schule zu verstehen.
Ja, und das verändert unseren Blick auf das Verhalten komplett. Wenn ein Kind aufsteht, ist die erste Frage vielleicht nicht, warum hält er sich nicht an Regeln, sondern hat dieses Kind diesen Ablauf überhaupt schon gelernt? Ich glaube, das ist wirklich einer der größten Denkfehler, den wir als Lehrkräfte oft machen. Wir verwechseln oft erklären mit gelernt. Und früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, setzt euch erst einmal hin. Und dann hätte ich erklärt, wo die Jacke hinbekommt, wo die Ranzen hin sollen, welche Mappen wir haben, welche Regeln gelten und wie man sich meldet und. Ich hätte hoch und runter alles erklärt. Ich hätte ziemlich viel erklärt.
Okay, und heute?
Heute erkläre ich erstaunlich wenig.
Okay, aber also jetzt bin ich raus. Die Kinder wissen doch gar nichts, wenn die in die Schule kommen. Also gerade dann musst du doch erklären, wie es funktioniert.
Nee, genau, gerade dann müssen sie erleben. Denn Kinder lernen Routinen nicht durch Zuhören und durch die Erklärung. Kinder lernen Routinen durch das Tun. Also üben wir so richtig praktisch, wie alles geht. Also nicht, weil ich einen Ablauf einmal erklärt habe, ist es lange irgendwie nicht ein Teil des Verhaltens des Kindes. Und das gilt übrigens auch nicht nur für die Erstklässler, das gilt genauso für das Einführen von Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Gesprächsregeln und so weiter und so fort. Einmal erklärt ist eine Information. Unterricht beginnt dann erst aber, wenn wir modellieren, gemeinsam üben, Rückmeldung geben und das Ganze wiederholen.
Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass diese dritte oder manchmal auch vierte Woche, also nennen wir es mal diesen Kipppunkt, die Woche, wo der Kipppunkt stattfindet, ist eigentlich kein Zeichen dafür, dass die Klasse schwieriger geworden ist.
Nö, sie ist wirklich ein Feedback. Also sie zeigt uns, welche Abläufe wir zwar angesprochen haben, aber noch nicht gemeinsam aufgebaut haben. Und genau deshalb ist die Methodenwoche für mich nicht der Beginn von Organisation, sondern wirklich der Beginn von Unterricht. Und ich frage mich inzwischen immer, möchte ich das Problem heute lösen oder möchte ich, dass Kinder lernen, es künftig selbst zu lösen? Und das ist ein riesiger Unterschied.
Okay, dann lass uns mal das Beispiel Klebestift holen nehmen.
Ja, ich sage, also jedes Kind holt sich bitte einen Klebestift. Und dann passiert genau das, was wahrscheinlich überall irgendwie passiert. 20 Kinder stehen gleichzeitig auf. Einer nimmt zwei, einer nimmt gar keinen, einer fragt, ob er vorher vielleicht noch was trinken darf. Einer hat unterwegs vergessen, dass er überhaupt einen Klebestift holen sollte. Der eine ruft, es gibt keins mehr. Und einer bleibt sitzen, weil er nicht genau weiß, wann er losdüsen muss. Und ich als Lehrkraft würde wahrscheinlich sagen, Kinder, bitte jetzt nicht alle gleichzeitig, bitte langsam, bitte, bitte, bitte. Ja, und dann stelle ich die Frage, okay, aber haben wir diese Abläufe eigentlich schon mal geübt? Und die Antwort ist eigentlich fast immer nein. Also mache ich genau das in meiner Methodenwoche. Wir üben Material holen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern so lange, bis wir nicht mehr groß nachdenken müssen, wie Material holen funktioniert. Und das habe ich in der Kernlernstunde, die wir vor den Ferien hatten, auch schon mal so geübt mit den Regeln. Wir hatten den Gong einmal als Ruhesignal und wir hatten, gib mir 5, als Aufmerksamkeitssignal. Und das habe ich mit den Kindern geübt. Die haben irgendwie eine kleine Arbeit irgendwie erledigt. Und ich habe gesagt, okay, wir üben das. Und jetzt tun wir wieder so, als würden wir weiterarbeiten. Und dann habe ich das so lange geübt, irgendwie bis es automatisiert war. Und
okay, aber mit Moment. Spaß. Ja, ihr übt wirklich, wie man einen Klebestift holt?
Ja. Und diese 10 Minuten sind echt enorm wichtig. Viel wichtiger als mein Arbeitsblatt in dem Moment.
Also, da werden jetzt bestimmt einige Kolleginnen und Kollegen und auch ich sagen, Jessica, jetzt übertreibst du.
Ja, und das dürfen Sie auch gerne, aber dann lade ich euch zu einem kleinen Experiment ein. Stopp mal die Zeit. Zum Beispiel, wie oft unterbrecht ihr euren Unterricht, weil Kinder einfach nicht wissen, wie sie Material holen sollen. Also wie oft, weil jemand reinruft, wie oft, weil jemand wartet, wie oft, weil jemand irgendwas fragt. Und dann rechnet diese Minuten auf ein ganzes Schuljahr hoch. Und plötzlich sind meine 10 Minuten in der Methodenwoche, die ich dafür aufgebraucht habe zum Üben, ja, die sind nicht zu mehreren Unterrichtstagen geworden, sondern die sind bei diesen Minuten.
Weil im Nachhinein, also was du sagst ist, du übst es einmal und dann können es die Kinder und im Unterricht in den darauffolgenden Wochen verlierst du keine Zeit. Würdest du es nicht üben, hast du immer vielleicht so die 1, 2, 3 Minuten Verzögerung pro Unterricht. Aber wenn man das hochrechnet, wären ja eigentlich schon 3 Wochen.
Genau, ich übe dann, ja mehr als einmal. Also wir üben das in der Methodenwoche ziemlich extrem um das. Und ab und zu mal im Laufe des Jahres, wenn er sich einschleift, muss man das nochmal irgendwie justieren. Und trotzdem würde ich behaupten, dass ich weniger Zeit dafür aufwende als andere Kollegen, die wirklich fast zu jeder Stunde irgendwie das erstmal den Unterricht erstmal stoppen müssen, um das gewährleisten zu können.
Okay, also machst du Routinen, um keine Unterrichtszeit zu verlieren.
Ja, also und ich glaube, das ist das eigentliche Missverständnis irgendwie. Viele denken, Routinen kosten Unterrichtszeit und ich glaube, Routinen sind Unterricht und nicht Mathematik, nicht Deutsch, aber Unterricht, der Mathematik und Deutsch überhaupt mal möglich macht.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Wenn Routinen Unterricht sind, woran merkst du eigentlich, dass eine Klasse sie wirklich gelernt hat?
Naja, wenn man merkt, dass sie es automatisiert irgendwie können, dass ich nicht mehr irgendwie nachjustieren muss.
Okay, verstehe. Also ich muss wirklich sagen, du hast mich jetzt ein bisschen überrascht. Denn also ich habe tatsächlich gedacht, dass Kinder in der 3. Woche einfach mutiger werden. Jetzt sagst du, nee, ist nicht so. Sie versuchen erstmal rauszufinden, wie Schule tatsächlich funktioniert. Aber ehrlich gesagt frage ich mich, warum ist es eigentlich so schwer? Also wir reden ja über Dinge, was du vorhin auch schon mal, glaube ich, gesagt hattest, die man ja eigentlich auch schon aus dem Kindergarten drauf haben sollte. Also sowas wie Jacke aufhängen oder Materialien wie ein Heft oder eine Schere holen, mal leise sein und zuhören. Also eigentlich klingt das doch nicht so kompliziert.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also für uns klingt das nicht so kompliziert, also für ein 6-jähriges Kind aber schon. Und ich glaube, das liegt an etwas, das wir als Erwachsene ständig unterschätzen.
Okay, was unterschätzen wir Erwachsene?
Dass wir Schule mit den Augen von Menschen betrachten, die seit, weiß ich nicht, vielleicht 30 Jahren Schule kennen. Also für uns ist Schule irgendwie selbstverständlich. Für Erstklässler ist sie eine völlig neue Kultur.
Okay, was meinst du da mit Kultur in dem Sinne?
Na, Schule hat ihre eigene Sprache, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Rituale, ihre eigenen Erwartungen und die kennen Kinder am ersten Schultag ja nicht. Also niemand wird als Schulkind geboren und Kinder werden einfach nur dazu. Das Kind soll seinen Platz finden, seine Materialien finden, organisieren, zuhören, warten, melden, verstehen. Wann es sprechen darf, unterscheiden, welches Heft gemeint ist, neue Kinder kennenlernen, einer fremden Lehrkraft vertrauen, Arbeitsaufträge verstehen, das Ganze bearbeiten und vielleicht sogar schon schreiben und Co. Das ist enorm viel.
Okay, wenn du das so aufzählst, klingt schon relativ viel, was man eigentlich voraussetzt.
Na, nicht nur viel, es passiert auch alles gleichzeitig. Und genau das ist der Unterschied. Genau das ist das Problem. Nehmen wir mal den Satz, den wahrscheinlich jede Lehrkraft schon mal gesagt hat. Also bitte holt euer Matheheft raus, zum Beispiel. Schlagseite bla 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 auf, legt einen Bleistift bereit. Für uns ist das ein Satz. Für einen Erstklässler steckt darin eine ganze Kette von Denkprozessen. Also welches Heft ist das Matheheft? Wo liegt es? Wie erkenne ich die Seite? Brauche ich jetzt schon den Bleistift? Darf ich aufstehen? Was mache ich, wenn ich das Heft nicht finde? Soll ich warten, bis alle fertig sind? Und. Es ist nicht nur ein Satz, es ist eine ganze Kette von Denkprozessen.
Ich glaube, vielleicht, also ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen. Vielleicht kennen wir das von Elternabenden, wo wir sitzen und, weiß nicht, zum Beispiel eine Vorstellungsrunde dann ist, wo dann der Lehrer bei jedem Elternteil nachfragt. Ich finde, da ist man innerlich auch mal so ein bisschen aufgeregt, obwohl man eigentlich genau weiß, was man sagt, wie man heißt, wie das Kind heißt und so, was man da halt in diesen Vorstellungsrunden sagt. Aber trotzdem ist ja so eine innerliche Unruhe da. Und das ist so, wie die Kinder dann komplett im Unterricht oft sind. Also die dann auch irgendwie so ein bisschen aufgeregt sind und Angst haben, das falsche Heft zu nehmen. Und das machen wir uns als Erwachsene dann nicht wirklich klar, dass diese Aufgeregtheit und ja vielleicht auch Angst vor Fehlern und all sowas eigentlich in den Kindern drin ist.
Genau, und darüber denkt man auch als Erwachsener irgendwie gar nicht mehr nach. Und das nennt man übrigens Expertenblindheit. Also Expertenblindheit bedeutet, dass wir vergessen, wie schwierig der Anfang war. Wir kennen etwas so gut, dass wir die einzelnen Schritte gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Also ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel Autofahren. Erinnerst du dich an deine erste Fahrstunde?
Leider ja. Kupplung, Blinker, Spiegel, Schalten, gleichzeitig auf die Straße achten. Ich bin 30 gefahren und dachte, ich fahre 100. Also ich war ziemlich überfordert.
Ja, und heute steigst du ins Auto, fährst 20 Kilometer, kannst dich kaum daran erinnern, welchen Gang du eingelegt hast. Also, und auch nicht, weil Autofahren einfacher geworden ist, sondern weil dein Gehirn viele Abläufe einfach automatisiert hat. Dasselbe ist es übrigens mit Schuhbinden. Also wenn man überlegt, betrachtet doch mal die Hände beim Schuhbinden. Das sind enorm viele Abläufe, die notwendig sind, dass ein Schuh irgendwie geschlossen wird. Und genau so ist es. Mittlerweile als erwachsene Person denkt man nicht mehr nach, wie man das macht. Und genau das passiert auch in der Schule. Nur eben dann umgekehrt, für Erstklässler ist fast nichts automatisiert.
Okay, also das heißt, diese Automatisierung ist das, worauf es eigentlich ankommt und was trainiert werden muss.
Genau, und Automatisierung kommt mit Übung. Und auch das Problem, dass alles so gleichzeitig irgendwie aufeinander stürzt sozusagen. Also genau hier hilft uns auch diese wichtige Lerntheorie von der Cognitive Load Theorie, also das von Zweller, hatten wir auch schon mehrfach schon angesprochen. Der Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach. Also unser Arbeitsgedächtnis ist ja begrenzt, das ist mittlerweile bekannt und es kann nur eine bestimmte Menge neuer Informationen gleichzeitig verarbeiten. Wenn diese Kapazität überschritten wird, dann lernen wir schlechter. Und zwar nicht, weil wir nicht lernen wollen, sondern einfach, weil unser Gehirn überlastet ist.
Okay, also das heißt, das Problem ist gar nicht sowas wie mangelnde Konzentration.
Ja, oft nicht. Also, und es ist wichtig, dass wir darüber reden. Also wir sprechen im Schulalter ganz schnell von Unaufmerksamkeit und dabei erleben viele Kinder schlicht eine Überforderung ihres Arbeitsgedächtnisses. Deshalb finde ich den Begriff Konzentrationsproblem manchmal echt problematisch. Häufig liegt das Problem ja gar nicht bei dem Kind selbst, sondern wirklich in der Situation. Ja, und jetzt wird es auch spannend, weil daraus folgt eine ganz praktische Konsequenz. Also wenn möglichst viele Abläufe automatisiert sind, braucht das Gehirn dafür kaum noch Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit wird frei und genau diese freie Aufmerksamkeit steht dann für Mathematik, Lesen, Schreiben, Denken zur Verfügung.
Okay, also das heißt, wenn die Kinder nicht mehr überlegen müssen, wie Material holen funktioniert, bleibt mehr im Kopf fürs Lernen.
Ja.
Also ähnlich, wenn ich Auto fahre und alles automatisiert habe, könnte ich dabei mich mit meinem Beifahrer unterhalten, einen Podcast hören, telefonieren, was ich nicht könnte, wenn ich die ganze Zeit mich auf alles konzentrieren muss und überlegen muss, was muss ich jetzt tun, was muss ich jetzt tun.
Ja, deswegen. Also Routinen sparen ja nicht nur Zeit, Routinen sparen tatsächlich auch Denkenergie und das ist ein riesiger Unterschied. Wir gewinnen dadurch nicht nur irgendwie Minuten, sondern wir gewinnen Lernkapazität. Das muss einem bewusst sein. Und deshalb passt auch hier zum Beispiel die Theorie von Rosenschein ziemlich gut. Viele kennen seine 10 Prinzipien erfolgreichen Unterrichts. Eins davon lautet, neue Inhalte werden in kleinen Schritten eingeführt, modelliert, gemeinsam geübt und erst danach selbstständig angewendet. Und interessant ist, Rosenschein spricht dabei nicht nur über Mathematik oder Lesen. Dieses Prinzip gilt genauso für Routinen, also auch Material holen, Partnerarbeit, aufräumen, melden. Das wird alles nicht erklärt, sie werden tatsächlich unterrichtet.
Okay, finde ich eigentlich ganz spannend, weil das hattest du, glaube ich, am Anfang auch schon mal in die Richtung so formuliert. Du stellst damit Routinen auf die gleiche Stufe wie Fachunterricht.
Ja, weil sie nach denselben lernpsychologischen Prinzipien funktionieren. Also einmal erklärt ist einfach nur eine Information. Und Unterricht beginnt erst, wenn wir wirklich vormachen, wenn wir einmal zeigen. Daher auch die wichtige Rolle der Lehrkraft als Beispiel zum Beispiel. Es geht auch darum, gemeinsam zu üben, Rückmeldungen zu geben und zu wiederholen. Und genau deshalb sage ich, die Methodenwoche ist keine Woche ohne Unterricht. Sie ist Unterricht von sich aus schon.
Okay, man merkt, dass du da sehr emotional bist bei dem Thema, was ich toll finde.
Naja, weil der Fokus liegt meistens oft in der Vorbereitung dieser Woche irgendwie einfach nur falsch. Also wenn man sich Instagram und Pinterest anguckt, da geht es immer nur um Deko, um Spiele, um Kennenlernen und darum geht es nicht. Wir müssen die Kinder in das System Schule einführen. Das geht nicht irgendwie nur mit Deko, Bastelideen und Sonstiges.
Okay, ich glaube...
Warte, um sich dann zu wundern, dass nach 3 Wochen die Stimmung kippt und die Kinder nicht mehr zu handeln sind.
Weil sie dann ihr wahres Gesicht zeigen. Aber ich verstehe so langsam, warum du so viel Wert auf die Zeit legst. Aber jetzt möchte ich wissen, wie das konkret aussieht. Was unterrichtest du in der Woche? Also nur Regeln oder was steckt dahinter?
Ja, natürlich nein. Also ehrlich gesagt finde ich das sogar sehr problematisch.
Warum?
Weil wir Regeln oft überschätzen. Also wir glauben, wenn Kinder eine Regel kennen, dann halten sie sich auch daran, aber Lernen funktioniert so nicht. Fragt man im Kollegium zum Beispiel, wie oft habt ihr euren Kindern schon erklärt, dass sie sich melden sollen, dann lachen alle. Natürlich kennen die Kinder diese Regeln und trotzdem rufen sie dazwischen. Warum? Ja, also nicht, weil sie die Regeln vergessen haben, sondern weil Wissen und Handeln zwei unterschiedliche Dinge sind.
Okay.
Und das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und fast jeder weiß, dass Bewegung gesund ist, dass Schlaf wichtig ist, dass man genug trinken sollte. Und trotzdem handeln wir nicht immer danach. Nur weil ich etwas weiß, kann ich es lange nicht zuverlässig umsetzen. Und genau deshalb reicht es auch nicht, einfach nur eine Regel zu erklären. Regeln müssen in Handlungen überführt werden und genau dort beginnt Unterricht.
Das heißt, die Methodenwoche besteht gar nicht aus Regeln.
Nein, sie besteht aus Training. Training, Training, Training. Und das ist ein großer, wichtiger Punkt. Ich nehme zum Beispiel ein Beispiel, Material holen. Früher habe ich gesagt, holt das Heft XY, holt
bitte beim Klebestift bleiben.
Dann sprangen 20 Kinder gleichzeitig auf, 20 standen sich im Weg, einer nahm gleich 3, der andere fand gar keinen. Und nach 20 Sekunden war ich mitten im Organisieren. Und heute, und wirklich, also gucken, dass kein Streit entsteht, das war Wahnsinn. Und heute würde ich das niemals mehr so machen. Also ich hole den Klebestift erstmal selbst, ganz langsam. Ich kommentiere, was ich tue. Ich schiebe meinen Stuhl heran. Ich gehe ruhig zum Regal. Ich nehme einen Klebestift, zeige den Klebestift, den einen, den ich genommen habe. Ich schließe die Schublade. Ich gehe leise zurück. Und danach frage ich, was ist euch aufgefallen? Und dann ist es spannend. Die Regeln kommen fast von allein, und zwar von den Kindern und nicht von mir. Dann sagen die Kinder sowas wie, du hast nur einen Klebestift genommen, du bist langsam gegangen, du warst leise, du hast die Schublade wieder zugemacht und. Und ich muss diese Regeln gar nicht vorgeben, sondern die Kinder entdecken sie von selbst.
Mhm.
Okay. Und das heißt, also das steigert deutlich die Akzeptanz, weil die Kinder merken, okay, die Regeln kommen nicht von mir, sondern die haben sie selbst irgendwie ausgesprochen. Das heißt, die können nichts anderes tun, als sie zu akzeptieren in dem Moment.
Mhm. Also finde ich, klingt so ein bisschen wie bei meinem Fußballunterricht. Da muss ich ja auch relativ viel vormachen oder mache relativ viel vor und zeige den Kindern, wie Dinge ablaufen.
Ja, das ist kein schlechter Vergleich. Also niemand würde einer Fußballmannschaft erklären, wie man einen Pass spielt zum Beispiel.
Ja, oder einfach sagen, spielt mal einen Pass.
Ja, und dann sagen, okay, das reicht jetzt schon fürs ganze Jahr. Ich habe es einmal gesagt, verinnerlicht, fertig. Es wird vorgemacht, es wird geübt, es wird verbessert, es gibt eine Rückmeldung, man probiert es nochmal und man wiederholt das Ganze, bis es irgendwie immer wieder klappt. Und warum glauben wir, dass Unterrichtsverhalten anders gelernt wird?
Hm.
Ja, deswegen passt an der Stelle irgendwie die Theorie von Rosenstein irgendwie ziemlich gut und seine Prinzipien dann zum erfolgreichen Unterricht. Also es geht wirklich darum, genau das zu machen, wie wir Routine einführen. Wir erklären nicht nur, sondern wir zeigen, wir üben, wir beobachten, wir korrigieren, wir wiederholen. Und irgendwann läuft der Ablauf automatisch.
Okay, also das heißt, Material holen wird eigentlich genauso unterrichtet wie der Buchstabe M.
Ganz,
also nachgespurt, ja. Und
genau, und mit Rückmeldung und wir wiederholen nochmal und wir probieren es nochmal und alles wertschätzend. Und ich finde, dieser Gedanke verändert unglaublich viel, denn plötzlich merken wir, dass Routinen kein Vorprogramm sind, wo du gesagt hast, irgendwie, was die Kinder alles vom Kindergarten irgendwie mitbringen sollen, dass sie sind Unterricht.
Und dieser Satz, das habe ich doch schon erklärt, ist eigentlich dann etwas, was man aus seinem Wortschatz streichen sollte, oder?
Genau, weil die richtige Frage sollte eigentlich sein, wie oft haben wir es gemeinsam geübt? Und das ist ein riesiger Unterschied. Unterricht beginnt nicht, wenn ich etwas sage. Unterricht beginnt, wenn Kinder ihr Verhalten verändern. Und das braucht Zeit, das braucht Wiederholung, das braucht viel Geduld, viel Unterstützung. Und manchmal müssen wir denselben Ablauf einfach vielleicht 10-mal üben. Nicht, weil die Kinder langsam lernen, sondern weil Lernen genauso funktioniert.
Also mich beruhigt das Ganze ehrlich gesagt erstmal, weil ich dachte schon, du hättest immer einen Schüler gehabt, die nach 2 Tagen dann perfekt funktionieren.
Ja, schön wär's. Nein, es gibt auch Tage bei mir, bei denen wir eine Routine üben und ich denke, jetzt sitzt sie und am nächsten Tag stehen plötzlich wieder jemand mit einem Raum und fragt, ob er jetzt auch schon irgendwie den Klebestift holen darf, zum Beispiel. Dann atme ich tief ein und aus und vielleicht nochmal und dann denke ich, okay, gut, dann müssen wir noch einmal weiter üben.
Mhm.
Also der Fehler ist nicht beim Kind, sondern dann sitzt das noch gar nicht und dieses Kind braucht noch Unterstützung. Machen wir nochmal. Ja, und genau deshalb möchte ich auch noch einen Gedanken ergänzen. Viele verbinden zum Beispiel Classroom Management mit Konsequenzen, Regeln oder Disziplinen.
Mhm. Okay, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das wichtige Teile vom Classroom Management sind.
Ja, zum Beispiel also Kuhne, Everstone und so weiter, die zeigen etwas ganz anderes. Also gutes Klassenmanagement beginnt nicht mit Reaktion, sondern mit Prävention.
Okay.
Und je klarer die Abläufe sind, je vorhersehbarer Unterricht ist, je sicherer die Kinder wissen, was als nächstes passiert, desto weniger muss ich später eingreifen.
Mhm.
Und deshalb sage ich auch, gutes Classroom Management erkennt man nicht daran, wie gut die Lehrkraft auf Störungen reagiert, sondern daran, wie viele Störungen gar nicht erst entstanden sind.
Das ist, finde ich, ein interessanter Perspektivwechsel. Und das erinnert mich an eine Folge, ich weiß nicht mehr, welche das war, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass du viel gestikulierst und nonverbal agierst und dadurch auch versuchst, schon Störungen im Vorfeld, also bevor sie tatsächlich passieren oder Dinge, die du siehst, bevor sie zu Störungen werden, nonverbal entgegengehst. Und diese Routinen wären dann ja so eine Art ja, Programm, was dich eigentlich dabei unterstützt, diese ganzen anderen Störungen im Griff zu halten.
Mhm.
Also investierst du am Anfang viel Zeit, damit du später möglichst wenig Zeit für die ganze Organisation brauchst.
Ja, und deswegen ist die Methodenwoche für mich keine Woche, in der noch nicht richtiger Unterricht stattfindet, wie man so schön hört immer wieder. Sie ist die Woche, in der wir die Voraussetzungen schaffen, damit Unterricht ja, den Rest des Jahres überhaupt gelingen kann. Also wir werden natürlich kurze Lernphasen haben, sie dienen aber eher dem Training.
Jessica, wenn ich jetzt so auf unser Gespräch zurückblicke, würde ich sagen, dass wir eigentlich die ganze Zeit über Unterricht gesprochen haben und gar nicht mehr so über diese Methodenwoche.
Ja, das ist wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis dieser Folge. Ich glaube, der Begriff Methodenwoche führt uns ein bisschen in die Irre. Er klingt, als gäbe es eine Woche, in der wir Routinen unterrichten und danach beginnt der eigentliche Unterricht. Und ich glaube, genau das Gegenteil. Die Methodenwoche endet eigentlich nie.
Okay, warum?
Na, weil Unterricht niemals fertig ist. Wir führen auch den Buchstaben M nicht einmal ein und sagen dann auch, gut, das Thema ist abgeschlossen. Wir lesen ihn, wir schreiben ihn, wir erkennen ihn wieder, wir wenden ihn an, über Wochen, über Monaten, manchmal und manchmal weiter. Also warum sollten Routinen anders gelernt werden? Auch zuhören, Partnerarbeit, Materialorganisation, Hilfe holen, entwickeln sich auch nicht einfach mal so in einer Woche, sondern sie entwickeln sich über das ganze Jahr. Und ich beginne damit in den ersten Tagen, aber ja, ich höre eigentlich nie damit auf.
Also ich finde, das verändert für mich auch so ein bisschen den Blick auf den Unterricht ein bisschen. Also man spricht ja oft eigentlich über Kompetenzen als über Routinen.
Ja, naja, das verändert den Blick auf Unterricht ziemlich grundlegend, finde ich. Wir sprechen häufig über Fachkompetenzen, Lesekompetenz, Rechtschreibkompetenz, Rechenkompetenz und so weiter. Aber Unterricht besteht ja aus viel mehr. Kinder entwickeln gleichzeitig Selbststeuerung, Kooperationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Planung, Reflexion, Eigenverantwortung und das sind keine Soft Skills, das sind Lernvoraussetzungen. Und genau deshalb gehören sie nicht an den Rand des Unterrichts, sondern sie gehören mittendrin. Die sind die Basis, das Fundament.
Hm. Das erinnert mich gerade an etwas, was du vor einiger Zeit mal gesagt hattest. Du hast mal gesagt, wir bewerten Verhalten oft, obwohl wir es nie unterrichtet haben.
Ja, und ich würde diesen seit heute nochmal irgendwie sagen und sogar zuspitzen. Verhalten ist häufig kein Charakter, sondern Verhalten ist ein Lernstand. Und wenn ein Kind ständig dazwischen ruft, frage ich heute nicht mehr zuerst, warum ist dieses Kind so unruhig, sondern hat dieses Kind gelernt, wie man sich an einem Gespräch irgendwie beteiligt. Und wenn ein Kind nie Material dabei hat, frage ich nicht, okay, warum hat dieses Kind oder warum ist dieses Kind so unorganisiert, sondern haben wir Material, Organisation oder Organisationsstrategien überhaupt gemeinsam aufgebaut. Und da ändert sich einfach plötzlich mein Blick auf Unterricht dann komplett. Nicht die Defizite stehen im Vordergrund, sondern die Entwicklung.
Ich würde sagen, wir kommen Richtung Ende unserer Folge und ich glaube, wir hatten das Wort Hatti noch gar nicht. Findet man bei Hatti was über diese Routinen und ja, die Methodenwoche?
Na, wenn wir über Unterrichtsqualität sprechen, zum Beispiel geht es oft um Methoden. Und dabei zeigt Hattis Forschung immer wieder, dass erfolgreiche Lehrkräfte vor allem Klarheit schaffen. Klarheit über Ziele, Klarheit über Erwartungen, über Abläufe. Kinder lernen erfolgreicher, wenn sie verstehen, was sie tun sollen, warum sie es tun sollen, woran sie erkennen, wie sie erfolgreich waren. Und das gilt für Mathematik genauso wie für Routinen. Wenn Kinder wissen, wie gutes Zuhören aussieht, wie Partnerarbeit gelingt oder wie Material holen funktioniert, dann steigt nicht nur die Ordnung, es steigt einfach die Lernzeit. Vor einigen Jahren hat mir eine Kollegin den Satz gesagt, den ich immer noch im Kopf habe, du musst nicht alles selbst machen. Du musst Kinder dazu befähigen, es selbst zu tun. Also, und das sagt, das ist auch in der Montessori irgendwie Pädagogik so, ich helfe dir, es selbst zu tun. Und das finde ich irgendwie enorm wichtig. Heute, da steckt einfach ganz viel Unterricht da drin. Und das ist unser Beruf, nicht möglichst viele Probleme selbst lösen, sondern wirklich Kinder dazu befähigen, ihre Probleme selbst zu lösen. So, dass ich mich überflüssig machen kann.
Mit überflüssig machen meinst du dann, du bist nicht mehr die Problemlöserin für alle?
Nee, mein Ziel ist, dass Kinder irgendwann nicht mehr bei jedem kleinen Problem irgendwie nach mir schauen, sondern wirklich zuerst überlegen, nachschauen, sich gegenseitig helfen, meine Strategie anwenden oder erst dann zu mir kommen, wenn sie nicht weiter wissen. Also, und wenn das gelingt, ist das für mich echte Selbstständigkeit. Also das sind die Momente, da feiere ich innerlich wirklich.
Also du bist dann eher so der Telefonjoker bei Wer wird Millionär, den man sehr gezielt einsetzt und vorher alles überlegt und vielleicht mal das Publikum fragt. Okay. Jetzt hört jemand vielleicht die Folge, der zum ersten Mal eine Klasse übernimmt. Vielleicht sitzt die Person gerade zwischen Arbeitsheften, bastelt an Namensschilder und Materialkisten. Wenn du dieser Person, die jetzt gerade dabei ist, ihre erste Klasse vorzubereiten, einen einzigen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
Na, ich würde sagen, plan nicht zuerst die erste Deutschstunde oder die nächste Mathestunde. Überleg für dich, welche Klasse du bis zu den Herbstferien haben möchtest. Und dann kannst du dich fragen, wie sollen die Kinder den Raum betreten? Wie sollen sie Hilfe organisieren? Wie sollen sie miteinander sprechen? Wie sollen sie arbeiten, wenn sie fertig sind? Wie sollen die Konflikte lösen? Welche Selbstständigkeit möchtest du im November tatsächlich sehen? Und dann plan genau diese Kompetenzen. Also mit derselben Sorgfalt, mit der du deinen Klassenraum irgendwie organisiert oder die nächste Mathestunde planst. Denn genau das ist dann Unterricht. Und nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern wirklich Menschen, kleine Menschen befähigen, gemeinsam zu lernen. Das ist das Ziel.
Also man soll ein Bild seiner Wunschklasse oder Traumklasse im Kopf haben und dann überlegen,
wie komme ich dahin?
Welche Eigenschaften muss ich meiner Klasse beibringen? Wahrscheinlich wirst du das nicht exakt so schaffen, bis November.
Mit dem Gewissen, dass die Kinder nicht fertig gebacken in die Schule kommen. Ja. Also ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wenn die Kollegen merken, dass sie wirklich im Kopf haben, die Kinder kommen nicht gebacken, fertig zu uns und wir können gleich mit Deutsch und Mathe einsteigen, sondern wir müssen sie an dem System irgendwie erstmal in das System einführen, dass sie irgendwie Schule kennenlernen und wissen irgendwie, wie es läuft. Und wenn das sitzt, dann kann ich weitermachen mit Deutsch und Mathe.
Also das ist auch tatsächlich der Satz, der mir dann heute so in der Folge im Kopf bleiben wird. Die Kinder lernen nicht zuerst lesen, schreiben und rechnen, sondern die Kinder lernen zuerst Schule.
Ja, genau. Also, und das ist ein wichtiger Teil meiner Methodenwoche.
Tatsächlich. Jetzt haben wir fast eine Stunde darüber gesprochen. Und eigentlich müssten wir jetzt nochmal tiefer in die Methodenwoche einsteigen, Beispiele durchgehen. Aber ich würde sagen, damit es spannend bleibt.
Das machen wir nächste Woche.
Machen wir das nächste
Woche. Nächste Woche bekommt ihr einen Einblick, wie ich meine Woche, meine Methodenwoche für die Flexklasse 1-2 vorbereitet habe.
Also wirklich aktuelle Sachen, die du diese Sommerferien ausgearbeitet hast für die neue Klasse, stellst du dann vor?
Genau, da gehen wir genau durch, welche Kompetenzen ich bei den Kindern irgendwie in dieser Woche aufbauen möchte, was wir tatsächlich an Verhalten geübt oder welches Verhalten wir dann konkret üben werden, mit welchem Ziel tatsächlich dann, denn eine Übungsphase, also eine Trainingsphase hat immer irgendwie mit einer kurzen Lernzeit irgendwie zu tun. Die ist aber die Lernvoraussetzung, damit die Kinder das wirklich bearbeiten können. Und dann nächste Woche besprechen wir meine komplette Planung sozusagen.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Euch vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch ebenfalls fürs Zuhören und die zahlreichen Mails, die uns erreicht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und die gute positive Rückmeldung in den Mails.
Genau, die ist immer erfreulich tatsächlich. Ja. Also freue ich mich jedes Mal.
Und wertschätzen.
Genau. Vielen Dank für die Wertschätzung und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.